Vor eineinhalb Wochen hat mein Gesicht eine etwas unsanfte Berührung mit dem Fahrradweg gehabt. Ich meine, die Spuren sieht man noch, die kann ich euch leider nicht ganz ersparen. Aber ich kann nur sagen, es hat schon mal schlimmer ausgeschaut. Also von daher, ihr seht die Besserung. Genau, und die Zähne waren alle noch intakt und es ist sonst nichts Größeres und nichts, was nicht irgendwie auch wieder heilen würde. Da ist man dann auch sehr dankbar. Und ja, ein Helm zu tragen ist immer gut. Das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt. Also von daher auch nochmal das damit verbunden. Gut, und dann noch eine Entschuldigung von weg. Beim Prediger vom nächsten Sonntag. Ich weiß es nicht, nächsten Sonntag ist eigentlich erst Palmsonntag und ich predige heute schon über den Einzug in Jerusalem. Was macht jetzt der Prediger vom nächsten Sonntag? Einfach nochmal über das Thema predigen, natürlich. Von zwei Leuten kommt es mit ganz unterschiedlichen Aspekten und andere Dinge werden wichtig und von daher ist es, sollte hoffentlich das auch kein Problem sein. Genau, ich werde es nach Markus gleich vorlesen und wenn wir dann zu Markus in das Evangelium von Markus schauen, dann markiert die Geschichte der Einzug in Jerusalem. Der markiert so das letzte Kapitel bei Markus, alles, was dann in Jerusalem stattfindet. Vorher waren schon mal zwei andere Kapitel, da können wir jetzt mal schon mal reingehen, genau. Der Markus, der beginnt sein Evangelium mit einem Einleitungsvers, mit einem Übersichtsvers. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das heißt also, wir, die Leser, wir wissen, um was es in dieser Geschichte geht. Wie beim Hiob, da weiß auch der Leser, was da so passiert. Am Anfang diese Szene im Himmel und dann müssen die auf der Erde rausfinden, was da alles, ja, wie das alles zusammenhängt. So, bei Markus hier, wir wissen, das wird jetzt eine Geschichte über den Sohn Gottes. Und die Leute, die in der Geschichte handeln, die müssen rausfinden, was heißt denn das jetzt, Jesus, der Sohn Gottes, auch der Messias. Und dann hat der Markus, ich denke, es ist Absicht, hat es so eingeteilt, dass er eigentlich in drei großen Abschnitten dann auch hier die Geschichte berichtet. Der erste Abschnitt, der ist in Galiläa. Die sieben Kapitel, ja. Und da reden wir über Monate, eigentlich auch Jahre. Das ist ein längerer Zeitraum. Und da geht's um Wunder, da geht's um Heilung, da geht's um Dämonenaustreibung, da geht's um Sturmstillung, da geht's um die Speisungen. Und immer wieder die Frage dann auch am Ende von diesen Geschichten, wer ist dieser? Also dieses Erstaunen über Jesus, der da auftritt und kraftvoll, machtvoll, wunderwirkend da so seine Macht erweist. Das sind so die Galiläa, so dieser erste Abschnitt, fast acht Kapitel lang oder acht, ja. Und dann kommt so ein gewisser Bruch. Und der Bruch, ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Der Bruch oder der Übergang ist dann, als da ein Heilungswunder berichtet wird. Ein Heilungswunder, wo, eigenartigerweise, ist es nur bei Markus, wo Jesus einen Blinden zweimal heilen muss, bis er dann sieht. Und einige Ausleger meinen, dass das an dem Übergang zum nächsten Abschnitt ist. Nämlich, im ersten Abschnitt sollen die Leute verstehen, Jesus, der Herr, der Mächtige, ja, Jesus, der gekommen ist, dem alle Gewalt geben, alles gehorcht ihm. Wind, Wetter, ja, wer ist dieser, dass ihm die Wetter gehorchen, die ihm das Meer gehorcht? Das sollen sie verstehen. Und dann kommt in diesem Übergang und auch immer wieder die Frage, erkennt ihr es noch nicht? Und dann muss zweimal die Augen geöffnet werden. Und die zweite Augenöffnung, die hängt eigentlich mit dem zweiten Abschnitt von Markus zusammen. Da geht's um, direkt danach kommt die Leidensankündigung. Nein, das passt nicht in unser Bild von Jesus. Die Leidensankündigung? Ja, nee, Petrus, Jesus, du musst doch jetzt nicht sterben. Also das ist auf keinen Fall. Aber auch hier braucht es eine Öffnung, eine Offenbarung, eine Öffnung der Augen. Und dann geht es um Nachfolge, da geht es um Jüngerschaft. Und der Schauplatz für diesen zweiten Abschnitt, so im Wesentlichen die Kapitel 8, die zweite Hälfte von 8 bis 10, das ist auf dem Weg, ja, schon bildhaft auf dem Weg, also der Weg nach Jerusalem, um Nachfolge und Jüngerschaft. So, und jetzt mit Kapitel 11, jetzt kommt der Einzug, jetzt kommt der Auftakt zum dritten, letzten großen Abschnitt, und der wird die Kapitel 11 bis 16, das sind dann doch immerhin 6 Kapitel, wird der umfassen. Genau haben wir das schon, genau haben wir hier in Jerusalem dann. Und unser Text, der markiert den Auftakt von diesem letzten Abschnitt, den Einzug in Jerusalem. Und den lesen wir jetzt einfach gemeinsam mal. Ihr habt ihn auch schon übersetzt. Vielen Dank. Ja, das ist super, euer Service hier. Echt, echt gut. Ja. Also Markus 11, schauen wir da mal rein. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, bei Bethphage und Bethanien am Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und alsbald, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird: Was tut ihr da? So sprecht: Der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die da standen, sprachen zu ihnen: Was tut ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf, und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, der da kommt, Hosianna in der Höhe. Und er ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles. Und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. So, jetzt habe ich noch was vergessen hier, das hole ich mir gerade noch. Doch ein bisschen reinschauen. So, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber von der erzählerischen Dynamik von dieser Geschichte irgendwie befriedigt sie mich nicht richtig. Das sind Handlungsstränge, die werden erzählt, und dann weiß man aber nicht so richtig, wie es weitergeht. Also, das geht los mit dem Esel. Der Esel, 7 Verse. 7 von 11 Versen handeln vom Esel. Ach ja. Schön, gell? Naja, vielleicht auch nicht. Kommt auf den Geschmack an. Also man kann da ein Programm beauftragen. Mach mir doch mal ein Bild vom Einzug in Jerusalem. Und gut, wahrscheinlich, warum das dann im Kinderbibelstil dann rauskommt, wie auch immer. Wahrscheinlich ist es alles so, wie es vielleicht auch manchmal nicht war. Also die Leute, die so feierlich dastehen. Nein, da war Aufregung, da war Begeisterung, da war Gedränge, das war ein Pilgerzug, da waren die Leute, die sind schon von Jericho hergekommen gewesen, ja, und von vielleicht noch weiter auf Galiläa, auf dem Weg zum Fest, auf dem Weg hier, ne, Passafest stand an, da war richtig was los. Da war bestimmt jetzt keine ganz schöne Gasse, wo man so richtig feierlich durchreiten konnte. Wie auch immer. Aber hier, da war richtig Aufregung, richtig Begeisterung. Und dann hier, Jesus zieht ein. Und dann geht's los. Ich habe schon gesagt, ne, der Esel. Also die Geschichte mit dem Esel. Sieben Verse über die Rekrutierung von dem Esel. Also, okay, ihr werdet einen Esel finden, da mit einem jungen Esel. Okay, also, bring den her. Dann ist vielleicht, dass jemand sagt, na, was macht ihr da? Okay, dann erklärt ihm das. Dann wird erzählt, ja, die gingen hin und dann ist es tatsächlich so passiert. Was macht ihr da? Erklärt ihm und so weiter. Also, zwei Drittel der Geschichte handeln von dem Esel. Und dann weiß man nicht, was mit dem Esel ist. Also ich meine, wenn die Geschichte, wenn der Markus seinen Erzählstil beigehalten hätte, hätte er doch bestimmt noch erzählen müssen. Und als Jesus abgestiegen war, nahmen sie den Esel und Jesus sagte zu ihm, bring den Esel zurück zu seinem Besitzer. Und wenn der Besitzer Danke sagt, dann sagt ihm zum Besitzer, der Herr segne euch. Und sie brachten den Esel zurück zu seinem Besitzer und der Besitzer sagte, schön, und sie sagten, der Herr segne euch. So hätte die Geschichte in diesem Erzählstil enden können. Und der Esel, ach gute Zeit, der Esel. Oh, stellt euch vor, der erste Ausritt, so richtig mit jemand hinten auf dem Rücken. Der erste Ausritt. Und alle fangen an zu klatschen und zu jubeln und begeistert zu sein. Und der Esel denkt, oh, was muss ich für ein toller Esel sein? Alle sind so begeistert, wie ich das hier mache. Und wenn er gekonnt hätte, dann hätte er gewunken und gesagt, danke, 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 der Herr segne dich, danke, danke. Und irgendwann hat der Esel gemerkt, vielleicht, dass er gar nicht die Hauptperson ist. Irgendwann hat er gemerkt, dass es vielleicht nicht um ihn geht, sondern um den er beschränkten Eselsverstand, dass das größte Vorrecht er trotzdem gehabt hat, das allergrößte Vorrecht, dass man Esel haben kann und einen Mensch haben kann, Jesus in die Stadt zu tragen. Und dann war er nicht mehr wichtig. Und ich denke, da ist auch vielleicht auch ganz einfach in der Erzählabsicht von Markus, der Esel ist nicht die Hauptperson hier, obwohl er so viele Verse kriegt. Jesus ist die Hauptperson. Und Jesus in die Stadt zu tragen, ist eine gute Berufung. Amen. So, Eselsdienst. Aber warum diese lange Einleitung mit dem Esel? Ich denke, Markus will sehr klar machen, dass das inszeniert ist. Da steckt eine volle Absicht dahinter. Und wir haben die Stelle schon gehört. Hier wird die Prophezeiung aus, haben wir es denn hier? Ja, genau. Gib mal noch den nächsten Vers hier. Hier wird die Prophezeiung aus dem Sacharja. Hier wird die richtig inszeniert. Es ist ganz wichtig, dass hier eine Demonstration der Erfüllung aus dieser Prophezeiung dann auch hier stattfindet. Die anderen Evangelisten machen sogar explizit, die sagen, auf das erfüllt würde, was geschrieben ist bei dem Propheten Sacharja und so weiter. Jauchze, dein König kommt zu dir. Jesus geht es darum zu sagen, hier komme ich als König. Wenn ich jetzt nach Jerusalem komme, dann komme ich mit dem Anspruch eines Königs. Um weniger geht es Jesus nicht an dieser Stelle. Und diese Inszenierung, ganz, das ganz sichergestellt ist, hier wird eine Stelle aus dem Alten Testament, eine prophetische Stelle, hier wird eine Stelle erfüllt. Das war Jesus wichtig, dass es klar ist. Er kommt mit dem Anspruch eines Königs nach Jerusalem. So, aber wo geht jetzt ein König hin, der in Jerusalem da ankommt? Was macht man denn, wenn man als König in Jerusalem einzieht, mit dem Anspruch, König zu sein? Ihr erinnert euch an die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Wo ist der neugeborene König damals bei der Geburt von Jesus? Wo ist der neugeborene König der Juden? Ja, wo haben die ihn denn gesucht? Bei Herodes im Palast. Und wo geht jetzt Jesus hin? Irgendwie, da reißt einfach so dieser Erzählstrang, reißt irgendwie ab, er wird nicht weitergeführt. Und vielleicht ist auch da eine Erzählabsicht. Der kann an der Stelle gar nicht weitergeführt werden. Denn jede Weiterführung, die wir uns jetzt vorstellen würden, jede Weiterführung, die würde in die Irre führen. Da wäre menschliche, ja gut, ich muss ins Machtzentrum gehen. Ich muss die Mächtigen jetzt herausfordern. Und das war ja auch die Erwartung an den Messias. Jetzt eine Machtdemonstration. Ja, wir sind hier König. König ist für mich, steht jetzt ein bisschen für mich auch für den ersten Teil von Markus, ja, wo hier der Machtvolle, der Allmächtige, derjenige, dem alles ja, gehorcht. Ja, das ist so ein bisschen, vergleiche ich jetzt so ein bisschen den König, ja, mit dem ersten Teil von Markus Evangelium. Ja, wo soll denn der König jetzt hingehen? Die Geschichte bleibt an der Stelle unerzählt. Aber es gibt eine ganz interessante Fortsetzung. Und der nächste Vers, und da gehen wir jetzt auch weiter. Und er ging hinein nach Jerusalem. Der König ja auf dem Esel hier proklamiert und gefeiert, der Sohn Davids und die Erwartung. Und er ging hinein nach Jerusalem. In den Tempel, aha, ins Machtzentrum, haben wir gesagt, soll er gehen. Er ging hinein in den Tempel und er besah ringsum alles. So endet erstmal die Geschichte. Er ging hinein und besah ringsum alles. Ja. Ich habe dann noch gesagt, Mensch, kannst du mir das Bild nicht ein bisschen nüchterner malen, ein bisschen weniger Goldglanz, ein bisschen, ja, ein bisschen nachdenklicher. Und ich stelle mir so vor, wie das vielleicht war. Er ging in den Tempel und er besah sich alles. Und was für Gedanken ihm da vielleicht durch den Kopf gegangen sind, wir wissen es nicht. Aber wir können so ein bisschen dem noch nachgehen. Und da möchte ich jetzt eigentlich auch noch ein bisschen Zeit mit euch verbringen. Und bei dem Schlusssatz, der jetzt für mein Verständnis nicht nur eine Überleitung ist, weil es ja dann zur Tempelreinigung geht. Ne? Am nächsten Tag kommt Jesus wieder und treibt die Händler aus und die Wechsler und die ganzen Geschäfte. Hier schmeißt er doch dann kräftig über den Haufen. Das ist nicht nur der Überleitungssatz, wie denn die Geschichte irgendwann in Jerusalem weitergeht. Vielleicht ist es sogar ein Schlüssel für die offenen Erzählpunkte. Ja, nicht für einen Esel, also gut. Ich gehe davon aus, der Esel ist zurückgebracht worden. Vielleicht mal hier einfach so, um das noch ein bisschen zu parken hier. Ja. Ich habe den Punkt genannt, der Esel, der nicht zurückgebracht wird. Also, ich bin sicher, er ist zurückgebracht worden. Der König, der nicht gekrönt wird, das ist noch offen, ja? Und Jesus geht in den Tempel. Was ihm durch den Kopf gegangen ist, er besah sich alles. Klar, er hat die Händler gesehen, die Geldwechsler. Am Tag darauf packt er wirklich nochmal einen Fehdehandschuh aus, macht eine Proklamation hier, was ich hier sehe in diesem Tempel, das gefällt mir nicht, das ist nicht in Ordnung. Ganz klare auch wieder, ne, auch so eine Herausforderung. Also jetzt, wir reden über den letzten Akt in diesem Drama, ja, jetzt kommt es zur Konfrontation, jetzt kommt es zur Zuspitzung. Da ist jetzt natürlich diese Reinigung des Tempels, ist das so ein wesentlicher Akt. Aber der Tempel ist es der Ort des Opfers, der Ort der Versöhnung. Und wenige Tage nach dieser Besichtigung des Tempels, nachdem er so nachdenklich dasteht und sich diesen Tempel da anschaut, wenige Tage später wird er den Jüngern erklären, dass an diesem Tempel kein einziger Stein auf dem anderen bleiben wird. Die Jünger staunen, der Tempel, oh, wow. Jesus sagt, von diesem Tempel wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und vielleicht denkt er jetzt schon über den Tempel seines Leibes nach, diesen neuen Tempel, wo er dann auch sagt, reiß diesen Tempel gern ab, in 3 Tagen wird er neu aufgebaut und dabei über seinen Tod und seine Auferstehung spricht und dann auch schon diesen neuen Tempel im Blick hat, diesen Tempel, den er dann bauen wird. Das neue Haus, das geistliche Haus, in dem auch wir dann auch teil sind, da komme ich noch dazu. Vielleicht hat er schon an diese Riesenaufgabe gedacht, wenn er so diesen Tempel da sieht und sagt, was liegt alles vor mir? Hier diese Vision, eine neue Gemeinschaft zu gründen, einen neuen Tempel zu bauen, Leute hineinzunehmen in dieses neue Reich, in dieses neue Bauwerk, in dieses geistliche Haus. Und vielleicht, und das ist mein Anknüpfungspunkt, vielleicht denkt er auch an die Pilgergesänge zurück, die er gerade vorher noch gehört hatte. Hosanna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Das ist Psalm 118, das ist ein Pilgerlied. Ja? Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Und sie haben es natürlich ganz ausdrücklich auf Jesus angewendet, als den, ja, der da kommt, als den Messias, als den Herrn. Sie haben es verstanden, da kommt das Königreich unseres Vaters. David kommt jetzt. Hosanna, der da kommt in dem Namen des Herrn, Psalm 118, wie gesagt. Und vielleicht hat Jesus in dem Tempel hier auch darüber nachgedacht, was noch im Psalm 118 steht. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ja, man sieht es nicht sehr gut, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Und vielleicht ist hier so in diesem nachdenklichen Stehen vor dem Tempel Jesus nochmal bewusst geworden, ja, verworfen. Der Weg zur Königsherrschaft, der ist nicht geradlinig, der führt über den Tempel. Als Platz des Opfers, als Platz des Sterbens einerseits. Und er führt über den neuen Tempel, über die Verwerfung, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Das Problem war ja nicht der Stein. Ja? Du baust ein Haus, und vielleicht damals auch noch mit den Natursteinen, die müssen ja irgendwie eingepasst werden. Das Problem war nicht mit dem Stein. Die Bauleute haben gedacht, das ist ein Problem mit dem Stein. Ja? Den kriegt man nicht behauen, der passt einfach nicht in unser Bauwerk. Okay. Du einen Haufen, da drüben ist der Abfall, ja, da drüben ist nachher, fahren wir nachher weg. Schmeißen da raus, ja, den können wir nicht brauchen, diesen Stein. Den konnten die nicht brauchen in ihrem eigenen Haus, den konnten die nicht brauchen in ihrem eigenen Bauwerk. Und Jesus lässt sich auch nicht einbauen, ja, gerade so mal in unser Bauwerk, in unsere Vorstellung. Der wird verworfen. Und der Weg zur Herrschaft, der Weg zur Herrlichkeit für Jesus führt über die Verwerfung. Und dann aber die gute Nachricht. Der Stein, den die Bauleute nicht brauchen konnten in ihrem Bauwerk, der ist zum Eckstein geworden. Und das ist vom Herrn geschehen. Und ein Wunder vor unseren Augen. Und vielleicht denken wir hier noch ein bisschen weiter. Jetzt gehe ich schon doch ein bisschen vielleicht auch über den Einzug in Jerusalem hinaus. Aber ich denke, ich gehe auch nicht zu weit weg von der Geschichte. Ja, wenn wir noch ein bisschen weiter denken, und da nehme ich euch jetzt noch mal mit in diesen neuen Tempel, in dieses neue Bauwerk, bei dem Jesus der Eckstein ist. Und zu ihm kommt, so schreibt Petrus, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch selbst zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Der Tempel, dieses Verworfenwerden, dieses Leiden, dieses Zurückgewiesenwerden, ist für mich jetzt so ein bisschen das Symbol für den zweiten Teil vom Markus-Evangelium, den ich gesagt habe, der leidende Christus, der ja sagt, okay, euch Größe ist, wenn du dienst. Leben ist, wenn du dein Leben loslässt. Sieg kommt nach dem Tod, kommt die Herrlichkeit. So, jetzt habe ich so ein paar Punkte aufgemacht, euch ganz, ganz schön viel auch vielleicht zum Denken gegeben. Ich versuche es zusammenzufassen, vielleicht einfach nochmal so ein paar Gedanken, die das dann doch wieder auch nochmal bündeln können. Also das Erste, das Vorrecht des Esels. Ja, nimm den Esel mit als Bild, wir haben ja ein schönes gehabt. Und du Esel, vielleicht ist es ein Kompliment. Du Esel, das Vorrecht des Esels, Jesus in die Stadt zu tragen. Zweite Gedanke, das Reich kommt, das Reich, ja, das Reich angekündigt, das Reich unseres Vaters, David, der König, das Reich. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel gebetet und noch nie so gut verstanden wie jetzt zu dieser Zeit, was es heißt zu beten, dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. Danke, dass dein Reich kommt. Danke, dass die Mächtigen dieser Welt, dass sie nicht das letzte Wort haben. Dein Reich, Herr, lass es kommen. Lass dein Wille geschehen im Himmel, so auch auf dieser Erde. Ja, und dieses Reich, das kommt, da ist die Geschichte noch ein bisschen unvollendet, aber nicht komplett. Ach ja, weil ich gesagt habe, auch der nicht gekrönte König. Er ist gekrönt. Der König ist gekrönt. Amen. Dritter Gedanke. Lass dich einbauen in das geistliche Haus, in den neuen Tempel, den Jesus gekommen ist, aufzurichten. Ein lebendiger Stein. Die Berufung jetzt für uns, für euch als Gemeinde, diese hohe Berufung noch ein bisschen besser zu verstehen, das geistliche Haus zu sein, dieser Ort, ja, ein heiliges Volk, eine Priesterschaft zu verkünden, die Wohltaten dessen, der uns aus der Finsternis herausgerufen hat in sein wunderbares Licht, diese herrliche Berufung. Seht euch nicht zu klein, zu, 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 so die kleine Herde, natürlich, aber mit einer Berufung hier das Haus Gottes zu sein, wo der lebendige Gott in ihrer Mitte wohnt und seine Gegenwart sich manifestiert. Das ist unsere Berufung, das ist eure Berufung hier als Gemeinde. Seid dieser neue Tempel und lasst euch einbauen, jeder Einzelne als ein lebendiges Stein in dieses Bauwerk. Und dann vielleicht noch ein letzter Gedanke. Der Leiden, der Weg zur Herrlichkeit führt durch das Leiden. Da kommt jetzt gleich noch genau noch, gibt man noch den nächsten Vers. Wir sehen Jesus, der durch das Leiden, des Todes gekrönt ist mit Herrlichkeit. Ich habe es extra nochmal hingeschrieben. Der König ist gekrönt. Auch wenn die Geschichte damals nicht weitergegangen ist, weil sie keine direkte Fortsetzung gefunden hat. Und die Geschichte dann über diese Verwerfung, über diesen Tod, über diese Auferstehung dann zur Krönung und zur Herrlichkeit Himmelfahrt geführt hat. Aber sie ist weitergegangen und Tod und Verwerfung und Schwierigkeiten und Leiden und Nöte können uns nicht davon abhalten, dass wir diese Hoffnung festhalten, nämlich dass wir auch bei da sein werden, wo Jesus jetzt ist. Und unser Weg wird ein ähnlicher sein. Das macht Jesus uns keine Illusionen. Aber gehen wir doch gleich nochmal weiter und schauen noch auf das, was der Hebräerbrief auch noch sagt. Dass wir aufsehen dürfen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Das kriegen wir gleich, ja? Den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens, der die Schande des Kreuzes nicht achtete, weil er wusste, was auf ihn wartete, nahm er den Tod auf sich und die Schande, die damit verbunden war. Und sie konnten ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Das ist unser Weg, unsere Zukunft und unsere Hoffnung. Amen. 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 Der Herr segne euch.